Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
dem Ketchup Nummer 29.
Fisch oder Widder?
Fisch.
Stephen Curry oder Vindaloo?
Du meinst wahrscheinlich Steph Curry, also auf jeden Fall Steph Curry.
Eisbaden oder Eisdiele?
Eisdiele.
Überraschung des Monats?
Müssen das eigentlich immer positive Überraschungen sein?
Oh, bitte, denn
da,
ja.
Denn da fällt mir nun wirklich keine ein bei dem vergangenen Monat. Aber zigtausend negative Überraschungen. Was ich, vielleicht positiv, aber eigentlich im Endeffekt ist es auch wieder negativ, dass es jetzt so schön warmes, sonniges Wetter schon gab. Es gab ja allerdings anderorts auch krasse Minustemperaturen. Und schlimme Brände und also.
Ja, aber lass uns das mal
mit versucht,
was positiv ist. Ja, also
ich hab's versucht.
Ich genieße die Sonne trotz des Wissens, dass es sich hierbei um eine Klimawandelgeschichte handelt.
Ja.
Person des Monats?
Meine Tochter hatte Geburtstag. Erster Geburtstag.
Wahnsinn.
War ganz, ganz schön.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja. Song des Monats?
Wie gesagt, viele, viele verstörende Dinge sind passiert und da mache ich mir morgens immer Bob Marley an. Three Little Birds zum Beispiel,
Süß.
Gefolgt von No More Trouble und all die schönen, all die schönen Songs zum
guter Start in den Tag.
Ja, genau.
Schön. Laurenz, wohin hast du in der letzten Zeit welches Rad besonders gern genommen?
Ich habe eines meiner Testbikes besonders gern genommen, also das, was jetzt noch da war. Ich nehme alle immer gerne. Aber genau, ich bin jetzt bis zuletzt immer noch das Centurion Vario gefahren. Ein sehr cooles Longtail. Gibt es jetzt auch einen Testbericht zu auf der Seite. Das Centurion ist den meisten wahrscheinlich eher aus der sportlichen Ecke ein Begriff und die haben ein sehr sportliches Longtail gebaut. Das Vario, das gibt es jetzt schon seit ein paar Jährchen, die haben das für diese Saison nochmal auf Mountainbike-Reifen, kann man nicht direkt sagen, also es sind Cargo-Bike-Reifen mit Stollen, da auch ein neues Reifenmodell von Schwalbe, also es gab es einfach auch vorher noch nicht, das ist also insofern auch eine interessante Bike-Gattung oder interessante Interpretation. Und das Bike ist einfach sehr, nicht nur dadurch sehr, sehr geländegängig und vielseitig und sportlich vor allem, sondern auch wegen der Geometrie, die halt jetzt nicht so super Hollandrad-Lastenrad-mäßig ist, sondern ein bisschen aktiver, ein bisschen weiter nach vorn gebeugt. Und es gibt auch ein Mixed-Wheel-Setup, Mullet-Setup, wie auch immer man das auf Deutsch. Ja, allerdings die umgekehrte. Nee, gar nicht. Nein, genauso wie beim Mountainbike, ja. Jetzt war ich kurz bei, so wie es bei vielen Lastenrädern sonst ist, dass vorne ein kleineres ist und hinten das größere. Nein, da ist es so, wir haben hinten 24 Zoll, was einfach eine sehr erprobte Zollgröße ist fürs Hinterrad, vor allem für den Schwerpunkt auf dem Hinterrad, für den Gepäckträger, die Kinder oder die Lasten, die man darauf trägt, habe ich auch selber schon in Tests erfahren können. Wenn es da viel höher geht, fängt es einfach sehr doll an zu schlingern. Das ist bei dem Bike halt eben nicht so.
Und dann vorne 26 Zoll beim
Vorne 26 für die bessere Überroll. Laufeigenschaften und
wo ist dann das Einsatzgebiet für so ein Fahrrad?
Im Grunde genommen kann ich das überall da benutzen, wo ich auch jetzt ein kompaktes Longtail, weiß nicht, Riesemüller Multitinker oder Turn GSD, HSD, die mit den 20 Zoll Laufrädern benutze, also in der Stadt zum Einkaufen, zum Pendeln, Wege in der Stadt machen. Aber ich kann damit halt auch mal auf etwas unwegsameren Wegen, also auf schlechten Straßen, auf Schotter, auf Waldwegen. Und es ist auch einfach angenehmer, damit lange zu fahren, also lange im Sattel zu sitzen, also lange Strecken.
Ah, okay.
Interessant. Das ist so ein bisschen der, ja.
Also eine Erweiterung des Einsatzgebiets, ja, würdest du jetzt sagen, aber auf Asphalt rollst gut mit
ja,
dem Reifen?
Ja, und, ja, das merkst, ach, das merkst du ja sowieso, weil es ein E-Bike ist jetzt, ja, klar, also Rollen, naja, aber nee, es rollt schon mindestens genauso gut wie diese kleinen, weil ein größeres Rad rollt ja auch einfach länger, sozusagen. auch wenn es Profil hat. Mhm. Ja, ich hatte noch so ein Bike im Test. Ist jetzt auch kürzlich erschienen, der Test dazu. Das Riese und Müller Multicharger. Und hier habe ich mir...
Ah, das ist das Schnelle.
Genau. Wieder ähnliche Gattung wie das Vario. Also auch ein Longtail. So ein bisschen sportlicher gehalten. Auch vielseitiges Einsatzgebiet. Aber hier wollte ich mir mal anschauen, wie es denn eigentlich ist, an S-Pedelec als Lastenrad zu nutzen. Also sprich Kinder transportieren, ist auch ausdrücklich, hat das eine Freigabe dafür, das sind so, ne, die ersten Kommentare, die so kommen. Und natürlich bin ich damit jetzt nicht die ganze Zeit 45 km/h durch die Gegend gekachelt, denn das geht auch gar nicht so gut. Also die 45 km/h-Marke erreicht man selten, wenn man beladen ist. Unbeladen geht es schon ein bisschen besser. Ja, und ich wollte einfach wissen, ob dieses Konzept aufgeht, ob das wirklich der perfekte Autoersatz ist. Und möchte jetzt ungern mein ganzes Fazit vorwegnehmen.
Also, es ist nicht komplett. Wie hat es denn Moritz gefallen, deinem Sohn?
Ihm hat sehr gut gefallen, das Bike lässt sich eigenhändig erklimmen, beziehungsweise der Sitz hinten, das findet er immer schon toll. Und das ist immer so direkt der Test für den Ständer oder für den sicheren Stand des Bikes. Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt bei einem Lastenrad. Das ist vielen oder allen Eltern einfach sehr wichtig, ob das Ganze gut und sicher steht, wenn man es abgestellt hat. Und ja, er mag schon so die... Er mag, wenn ich schnell fahre, aber er hat jetzt zum Beispiel nicht gesagt, das ist jetzt zu schnell oder das ist jetzt schneller als, wow, das war jetzt viel schneller oder so. Und ist es halt im Endeffekt auch nicht. Mhm. Und dann kommen halt so die Abstriche dazu, die du in der Routenplanung halt machen musst, ne? Weil du ja eigentlich nur auf Straßen fahren darfst.
Ja.
Auf der Straße. Ja, also da bin ich mal tief reingegangen in das Thema. Wer sich dafür interessiert, gerne mal in den Test reinklicken, ja. Und es gab noch einen coolen Test von meinem Kollegen Hannes, der sich das Tenways CGO 009 zur Brust genommen hat. Tenways, hatten wir schon einige Räder im Test, ist ein spannender Hersteller, hat seinen Europasitz in Amsterdam, ist ein asiatischer Hersteller und ja, die haben sich jetzt auch so ein bisschen das niederländische Design abgeschaut und haben halt so...
Also es handelt sich um kein Cargo-Bike?
Es ist kein Cargo-Bike, ja, es ist ein Urban E-Bike. Hat so eine sehr, ja, erinnert schon von der Rahmenform her an Van Moof, also ne, so ein bisschen das Fahrradpiktogramm aufgegriffen. Von den Linien her, alles sehr geradlinig, aber schon spannend, integrierte Beleuchtung, also in den Rahmen integrierte Beleuchtung, also schon großes Maß an Integration für einen Tenways-typischen Preis. Also das Bike hat eine UVP von 2.400 € und ja, ist wirklich ein schickes, ja, leistungsfähiges Urban E-Bike, was auch komplett straßenverkehrstauglich ausgestattet ist, alltagstauglich ausgestattet, auch mit Gepäckträger, mit vollwertigem. Ja, also ein sehr cooles Bike, gute Preis-Leistung, aber momentan sieht man überall gute Preise.
Ist es die Überleitung zu meinem Teil?
Ja, Könnte es sein.
Könnte sein, ja. Also tatsächlich habe ich mich mit den Marktdaten beschäftigt, die die ZIV, also der Verband der Zweiradindustrie, die Tage veröffentlicht hat. Ich habe bei der Pressekonferenz dabei, also online, digital alles natürlich. Aber es war sehr spannend. Die Marktdaten 2024, da schaut natürlich die Industrie schon immer drauf. Mich würde schon interessieren, wer alles reinklickt, beziehungsweise wie viele Menschen auch tatsächlich da live dabei sind und sich Notizen machen aus der Industrie und dann direkt auf LinkedIn posten.
Ich glaube, dieses Jahr muss es aber doch sehr, sehr interessant für, also müssen viele, die sich das sonst nicht angeschaut haben oder die sonst nicht an der Pressekonferenz teilgenommen haben, müssen das dieses Jahr gemacht haben, oder?
Ja, es geht ja alle wollen irgendwie wissen. Hinaus, ja, also es ist ja, das betrifft die ganze Industrie, also du kannst so teilnehmen als Marke, als Hersteller, als Fachhändler. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele dabei waren dieses Mal und interessiert geschaut haben, auch so, was haben denn die anderen gesagt, wenn sie vielleicht gefragt wurden, ja. Also es gab auch so kleine Umfragen, nicht nur Datenerhebung. Also so zwei Punkte vielleicht, danach könnt ihr sofort abschalten und hinlegen oder laufen gehen oder was auch immer ihr gerade tut. Zwei Punkte, die man vielleicht so sagen kann. Erstens, kauft jetzt, denn die Rabattschlacht mag ein Ende finden. Es kommt natürlich auch darauf an, was ihr kaufen möchtet. Das ist ja jetzt nochmal... Da können wir auch gleich differenzieren, also müsst ihr doch dranbleiben. Und zweitens, es macht sich sowas wie eine sanfte Zuversicht breit.
Und das ist ja das, auf was alle hoffen, ne? die
sich das jetzt anschauen. Ja, nachdem du nicht einmal eine positive Überraschung des Monats gefunden hast, also ich glaube, du musst dann...
Ich war ja nicht auf der Pressekonferenz.
ne? Das wäre es dann gewesen. Ja. Das wäre es gewesen. Ja, zu die interessantesten Punkte... Verkauft wurden 2024 3,85 Millionen Räder, so circa. Gut 2 Millionen davon sind E-Bikes gewesen und ohne Motor 1,8.
Also auch, das sind wie viel Prozent?
30? Weiterhin stabil, E-Bike-Anteil bei, glaube ich, 53%, sowas. Ja. Also es ist stabil geblieben, es ist nicht weiter gewachsen. Das hat mich so ein bisschen überrascht, aber Burkhard Storck, der Chef, Präsident der ZIV hat betont, dass er also davon ausgeht, dass er prognostiziert zumindest, dass es weiter wachsen wird. Aber das Interessante, der Anteil an unmotorisierten Rädern ist wohl deshalb auch so stabil geblieben, wegen den hochwertigen Sportgeräten, also Rennrad, Gravel und Co.
Weil die jetzt auch in motorisierter Form kommen und im Trend
nicht
liegen.
Nicht in motorisierter Form, sondern also die Frage ist ja, warum ist E-Bike jetzt nicht noch weiter gestiegen im Vergleich zu den Vorjahren? Wo ja der Anstieg immer sehr kontinuierlich bis überaus rasant zu verzeichnen war. Genau. Und dieses ausgleichende Element kommt eben aus einer speziellen Kategorie und das wäre dann Rennrad und Gravel. Ja, da kommen wir aber auch noch dazu.
Hauptsächlich Gravel ja wahrscheinlich, ne?
Ja, das fand ich wirklich sehr interessant. Die Preise, auch hier wieder, für E-Bikes waren im Schnitt um 10% tiefer. Und unmotorisierte Preise tatsächlich 6% höher. Interesting, hm?
Hä? Wurde davon nicht so viel eingekauft? Oder?
Ja, beziehungsweise der Bedarf da draußen ist halt so hoch. Ja. Ja. Dass man da nachlegen müsste. Und generell Umsatzrückgang um 10% gegenüber 2023. Aber
okay, Umsatz, 23 war das absolute Bombenjahr, oder? Oder war das
22? 23 ging schon deutlich zurück.
Okay, 22.
22 lag der Umsatz bei 7,36 Milliarden. Jetzt, zwei Jahre später, bei 6,33, also eine Milliarde weniger. Und was ich aber vielleicht noch eine beeindruckendere Zahl finde, wenn man das Ganze in Relation setzt, 2019 lagen wir bei 4 Milliarden.
Also bevor der ganze Boom begann.
Genau.
Heute sind wir immer noch höher.
2,3 Milliarden höher. Das ist doch ein gutes Drittel, ja. Und das so der Gedanke dahinter 2023, 2024. 2023 gab es noch hohe Preise, aber weniger Absatz. 2024 niedrigere Preise, aber einen relativ stabilen Absatz. So erklärt man sich. Ja, und jetzt eben dieser Punkt. Gravelbikes, Rennräder liefen sehr, sehr, sehr gut. Und was hat sich mehr verkauft? Schätzt du?
Von welchen? Von Rennrad und Gravel? Ja, Gravel,
genau.
Gravel, definitiv. Ja. Also ich merke schon, dass auch Rennrad wieder echt ein super beliebtes Thema ist in Deutschland. Auch Rennradsport hat sein Image aufpoliert und genießt großes Interesse. Aber Gravel, ganz viele sind ja auch einfach umgestiegen auf Gravel vom Rennrad. Und ganz viele kommen jetzt ins Fahrradfahren rein mit einem Gravelbike. Also, hast du da genaue Zahlen, wie sich das aufteilt?
Die hatte ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber es war, glaube ich, ein guter Prozent mehr Gravelbikes als Rennräder im Verkauf. Also das erste Mal, das überhaupt gesplittet betrachtet.
Das hörst du ja auch zu, ne?
Ich habe beides natürlich, aber ich habe mir sehr, sehr spät jetzt erst im Herbst tatsächlich ein Gravel gekauft, weil ich immer dachte, du ist also bei mir, ich gönne mir nicht gern. Selbstkasteiung kalvinistischer Natur. Und jetzt war das aber so klar für mich, weil ich wahnsinnig wenig auf dem Mountainbike saß, das zum Teil auch wirklich lange gebraucht hat, bis es repariert wurde. Und ich so viel auf dem Renner saß und nicht aufhören wollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich komme so ein bisschen vom Skisport, ich komme aus dem Allgäu und der Winter war immer sehr skilastig bei mir, in den letzten Jahren schon deutlich weniger. Und dieses Jahr, ich kann das gar nicht in Relation setzen, wie oft ich auf dem Gravelbike saß und wie wenig ich auf Skiern stand. Das kann man überall, das ist völlig verrückt.
Das ist spannend. Das heißt, seit das Gravelbike in dein Leben getreten ist, holst du dir damit so die Natur, die Berge oder also was?
Ach, ich war von der Haustür weg. Also einfach statt Skitouren gehen, statt jetzt ins Auto zu steigen, von München aus in die Berge zu fahren, dort hochzugehen, steige ich hier einfach vor der Haustür aufs Rad. Das mache ich erst mit Rennrad, fahre ich einfach im Winter nicht. Das sind mir die Reifen zu dünn, der Schotter zu intensiv. Okay. Und auch sonst die Unsicherheit, wenn mal wo Eis sein sollte. Also das verunsichert mich. Ich bin auch ich bin langsamer mit dem Gravel. Das heißt auch von den potenziellen Erfrierungen, das kann ich da absehen. Und es war einfach wahnsinnig warm, es war kein Schnee hier. Ja. Also bayerische Alpen zumindest. Und ich habe auch Produktionen, also jetzt als Journalistin, als Reisejournalistin, Produktionen abgesagt, weil es einfach, da war kein Schnee. Ja. Im Januar abgesagt, beziehungsweise verschoben auf den Februar, da kommt ja schon.
Lass lieber Gravel fahren.
Und ich habe, wie gesagt, im Herbst das Gravelbike gekauft und ich bin jetzt schon, denke ich, kilometertechnisch vierstellig.
Sauber. Und fährst aber hauptsächlich so die Routen, die du vorher auch mit dem Rennrad gefahren bist, oder probierst du dann jetzt auch mehr
Asphalt
aus?
Asphalt versuche ich schon zu vermeiden. Aber ich habe schon auch die Tage gehabt, wo ich versucht habe, die Sauerei zu vermeiden. Da bin ich dann schon auf Asphalt gerollt. Aber ansonsten, also ich meine, München ist ein Traum, welche Stadt wahrscheinlich nicht. Ja, also das ist echt wunderbar. Aber jetzt kommen wir mal von mir wieder zur Allgemeinheit, ein kleiner Teil.
Ja, dein Kauf wird ja dann auch erst ins Gewicht fallen, wenn wir nächstes Jahr wieder über die ZTV-Marktdaten sprechen, richtig?
Und ich meine ganzen neuen Rennräder. Aber das beobachte ich tatsächlich auch, diesen Rennrad-Trend, also zurück zum Rennrad oder das erste Mal auch aufs Rennrad, nicht nur in Deutschland. Ich habe es in Südtirol gehört, erlebt, in Österreich. Und tatsächlich, was mir erzählt wurde, eben bedingt auch durch diese Netflix-Serie, die inspiriert anscheinend Männer dazu, aufs Rennrad zu steigen.
Welche meinst du? Vielleicht ist das ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer.
Tour de France, Netflix-Serie?
Ja, es gibt auf Netflix mehrere Radsport-Dokus inzwischen, deswegen habe ich gefragt. Aber ich meine, daran sieht man ja auch schon, dass das Thema irgendwie größer wird.
Ganz spannend auch MTB ohne Motor. Was schätzt du?
Ja, weiter rückläufig, würde ich sagen.
Man kann sagen, es wird gar nicht mehr großartig gekauft.
Ja, Wahnsinn.
Es ist wirklich verrückt.
Ja, und
Hier im Tibet hingegen, also umso mehr. Da wäre jetzt noch spannend zu sehen, wie das tatsächlich dann auch klassifiziert wird. Also was ist denn von diesem
Full Power
EMTB
und
ein
Light,
Enduro, was ist ein SUV? Also ich gehe
ja,
mal
und
davon
was
aus, dass
ist,
die
ich
meisten.
glaube, die Motorgröße, ne, wär auch spannend zu wissen, sind das so
Ja,
Light Assist
Light Assist, genau.
MTBs, die ja nur 1, 2, 3 Kilo mehr wiegen als ein nicht
Ja.
motorisiertes Mountainbike. Ich glaube, die sind auch super stark im Kommen. Also,
Meinst du? Ja. Die
ja.
gingen ja die letzten Jahre so überhaupt gleich gar nicht. Ich tippe mal, dass die meisten tatsächlich noch so E-SUVs sind, die dort aufgeführt sind und jetzt weniger, keine Ahnung, Enduro oder
Naja.
dieses Nischige.
Gut, wir haben diese
Weil
Zahlen
es
nicht.
ist
Das können wir
tatsächlich
jetzt
die
nur.
stärkste E-Bike-Kategorie, ist EMTB, vor
Ja.
E-Trekking.
Ja.
Wohingegen 5% bei den unmotorisierten, 5% bei MTB lagen. Und vorne wirklich Trekkingrad.
Ja, dann werden da sicherlich die SUVs mit reingerechnet, die jetzt ja, und da kann man dann halt drüber streiten, ist das ein Mountainbike, ist das ein sportliches
Ja.
E-Bike oder ist das eigentlich ein Trekkingbike, was sehr stark halt gefedert ist
Ja, ich
und
bin mir sicher,
ne?
dass einige in der Industrie sich da etwas Differenzierteres wünschen, dass sie dann
Ja.
einen Einblick bekommen, was da passiert. Auch die Destinationen. Was in welche Richtung es da gehen könnte, für sie spannend zu werden. Ja. E-City und E-Trekking weiterhin stark. Bei Lastenrädern und Anhängern gibt es einen kleinen Rückgang. So ein bisschen so ein Plateau, aber jetzt auch nicht massiv. Interessant ist, dass tatsächlich bei den Lastenrädern 80% Kindertransport sind, 20% Hund und Lasten.
Ach, das wurde auch erhoben. Das ist ja wiederum ziemlich differenziert. Ja,
Das erste Mal
cool,
auch mit
spannend.
Anhängern tatsächlich ja,
Oh.
mit aufgenommen. Ja, sonst generell natürlich die Produktion wurde runtergefahren, logischerweise, aber betont wurde auch, dass der Fachhandel weiterhin stark ist. Also die
Okay.
Werkstätten, der Service wurde betont, das boomt wohl. Und
Ja,
vor dem
klar, die
Hintergrund,
ganzen neu gekauften Fahrräder
so
gehen
ist es,
kaputt.
ja. Ja, was heißt kaputt, aber wir brauchen halt einfach
Oder
einen
müssen
Service,
gewartet
gell?
werden.
Also,
Ja,
ja.
ja,
Und wenn du merkst, dass von diesem verwöhnten hohen Ross, dass du da ein bisschen heruntersteigen musst, weil du einfach gucken musst, wo du das Geld herbekommst und nicht nur aus dem Verkauf, dann wird da einfach der Service stärker. Und ich glaube, das ist eine ganz gesunde Bewegung, da diesen Servicegedanken wieder in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, das macht uns auch stark, das zeichnet uns als Fachhandel aus.
ja. Oh.
Und so können wir uns vielleicht durchsetzen. Morgen ist Eröffnung hier in München. Wir nehmen an einem, was ist denn heute? Mittwoch auf, Donnerstag. Und am Freitag wird in München der erste Canyon Store eröffnet. Talking about Fachhandel oder ja, starke Handelsstrukturen. Der Rose Bike habe ich die Einladung
In Hamburg,
bekommen,
ne?
hat ein Reopening in München. Ah, in
Ach du.
Hamburg, okay. Siehst du?
Rose war irgendwas mit Hamburg jetzt, ja.
Ja, also in München, den Store gibt es schon recht lange, aber der wurde jetzt wohl renoviert. Genau. Und interessant auch, also jetzt mal wegkommen von ZTV, Rebike zieht bei Decathlon ein auf zwei Verkaufsflächen. Also Decathlon hat bereits letztes Jahr investiert in Rebike. Rebike, das muss ich jetzt mal sagen, ist wohl das größte Recommerce, sagt man ja heutzutage. Cooler Begriff.
Ja.
Recommerce-Unternehmen aus Kempten im Allgäu. Ich glaube, sie sind
Ah,
eigentlich Münchner
Wahnsinn.
in München gelistet, aber sie sind, ich denke, die Headquarters sind tatsächlich in Kempten. Also,
Da schau her.
ja, wenn meine Heimat schon mal so ein Claim to Fame hat, dann müssen wir es auch spielen. Als ich da aufgewachsen bin, da war nichts. Nichts. Bis gar nichts und in meinem Heimatdorf war noch viel weniger. Und da ist ja jetzt auch Newman zu Hause und es war Lightwheel zu Hause in Wiggensbach im Allgäu. Heutzutage einen Besuch wert, damals nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also der Verkauf von Refurbished Bikes auf einer Handelsfläche, nicht Online-Plattform ausschließlich, ist schon interessant. Und
Ja.
Decathlon ist, die machen so viele smarte Moves in meinem Blick, ja.
Die
Also
hat.
dort einzusteigen, ich meine, Rebike ist auch kein Startup mehr gewesen. Die hatten auch schon ganz schön eingesammelt. Also nicht mehr nur diese zwei Gründer, sondern da war auch schon das mal recherchiert gehabt. Circularity Capital oder sowas in die Richtung. Ein Londoner Fund, der sich spezialisiert hat auf Kreislaufwirtschaft. Oder auch Tengelmann, genau. Tengelmann war da auch investiert oder ist noch investiert und noch so ein paar Venture. Ja. Und eben Decathlon.
Decathlon hatte ja immer schon, oder weiß nicht wie lange, aber die hatten ja auch schon einen Recommerce-Zweig mit ihren eigenen Produkten, ne? Das fällt mir gerade noch ein. Das fand ich auch cool, als ich es gelesen habe. Also aufbereitete Decathlon-Produkte können, also ja.
Diese Second Life Shops, das ist schon eine ganz spannende Bewegung. Ich sehe es halt viel im Bekleidungsbereich auch bei Unternehmen. Und wenn ich mit denen spreche, dann sagen sie, eigentlich ist das Problem, dass wir zu wenig Rücklauf haben. Also die verkaufen natürlich auch Muster, aber natürlich auch gebrauchte Sachen. Mhm. Und im Grunde ist das Problem aktuell noch, dass es halt so tröpfelt und noch nicht so ein Fluss da ist, dass man sagen kann, hier, das ist jetzt einfach the go oder einer der Go-To-Places, wenn ich nach einem Produkt suche.
Ja, vielleicht.
Aber eine interessante Bewegung, finde ich total. Wirklich interessant. Es sind jetzt erstmal zwei Flächen bei Decathlon in Köln und in Weiterstadt und andere Standorte sind aber bereits in Planung. Ja. Spannend. Zurück zum ZIV.
Ja, sag mal, ich habe irgendwas im Radio oder ich weiß gar nicht mehr, wo ich davon gelesen habe.
Im Radio habe ich das gehört. Das kann ganz sicher nicht sein, dass es bei irgendeiner Plattform um mich herum war. Ja, erzähl.
Wie viele Räder haben wir denn jetzt eigentlich pro Kopf? Haben wir jetzt jeder eins?
Ja, das war ganz überraschend. Gleich zum Auftakt meinte Burkhard. Also wir haben dann nochmal nachgerechnet. Und wir haben uns etwas verschätzt mit der Verschrottung von E-Bikes. Also sie haben dem E-Bike eine kürzere Lebensdauer zugerechnet.
Das war das mit den Akkus. Das habe ich nämlich im Radio gehört und das habe ich erstmal überhaupt nicht verstanden.
Und mussten sozusagen, aber sie haben dem E-Bike tatsächlich eine Laufzeit gegeben, kalkuliert, die zu kurz war. Und jetzt festgestellt, was ja technisch sehr schön ist, nein, es geht durchaus länger. Das heißt, die Räder sind auch länger im Umlauf, sie sind länger vorhanden und haben sozusagen nachträglich bekannt gegeben, dass wir also jetzt schon längere Zeit, ich glaube seit ein paar Jahren einfach, mehr als zwei Räder pro Person in Deutschland besitzen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel davon Schrotträder sind. Ich reg mich da immer so auf, mein Gott, über was ich mich aufrege. Es ist Pillepalle, aber trotzdem, es stört mich, dass man so mit Rädern umgeht und das durchaus auch bei Menschen, die einen Selbstanspruch haben und sagen, ja, also mein Gott, schau doch mal, die Autos stehen ja nur rum oder wir müssen Räder im Kreislauf halten, aber privat den halben Keller voll haben oder hier auf der Straße, was da rumsteht, egal. Streich's bitte raus. Ich möchte nicht großen Ärger verbreiten oder meinen persönlichen Ärger verbreiten.
Kleiner Rant.
Ist immer aber gut. Tatsächlich haben wir jetzt so geschätzt 2,1 Räder pro Kopf. Es tut mir leid, hier in Bayern ist jetzt Alarm.
Ja, eben war es hier in Hessen, jetzt in Bayern. Aber
ich weiß
man
nicht,
hört's
ob ihr es hört. Ich setze mich auf mein Handy. Muss ich da irgendwo drauf drücken?
Jetzt ist es plötzlich so ganz dumpf.
Jetzt ist es ja. Jetzt hat mein Hintern den Alarm erstickt. Aber wir liegen nur knapp noch hinter den Niederlanden. Die führen mit 2,3.
Okay.
Die Frage ist jetzt, wann reicht es uns?
Das frage ich mich nämlich auch.
Haben wir irgendwann mal so einen Sättigungsgrad erreicht? Darf ich die ZIV zitieren?
Ja, sehr gern.
Wir machen uns überhaupt keine Sorgen.
Aha.
Die machen sich überhaupt keine Sorgen. Natürlich ist immer die Frage, wie ist der Innovationsdrang da draußen? Was kommt jetzt, was auch zurückgehalten wurde in den letzten Jahren, um Dinge nicht noch weiter auf den Markt zu bringen, die dann vielleicht floppen, die man eigentlich wirklich explodieren sehen möchte. Also Ich denke, in den nächsten Jahren wird es einiges an Innovationen geben, die Leute auch, wo dann wieder ein starker Kaufanreiz entsteht. Aber ich glaube, das größte Potenzial ist einfach noch nicht ausgeschöpft. Also, oder die Potenziale. Ja. Also das sind zum einen Frauen, Kinder, geile preiswerte urbane Räder, geile preiswerte E-Bikes und
Lastenräder muss auch wieder mehr werden.
Geile preiswerte Lastenräder.
Ja.
Und das passiert natürlich, hängt alles miteinander zusammen. Es ist ein Ökosystem, wir wissen es. Aber Infrastruktur.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir erstmal die sicheren Bike Lanes haben, dann ja, hat das auch nochmal ein Riesenpotenzial.
Wie es im Freizeitbereich weitergeht, ist immer, glaube ich, so ein bisschen schwer einzuschätzen. Da spüre ich öfter so diese Boomphasen, die dann wieder abschwellen. Ja, so
Trends halt,
ne, nicht jeder bleibt beim Graveln dabei und macht.
Wobei man schon sagen muss, das ist schon spannend, das Gravelbike, das gab es ja einfach. Also klar, man kann natürlich sagen, das Cyclocross-Bike eigentlich in ein bisschen mehr aufgemotzt oder es ist ein Retro-Mountainbike, aber das ist ja wirklich einfach ein Bike, was neu erfunden wurde, ein Rad, das neu erfunden wurde und jetzt riesen Anteile hat. Ne? Vielleicht kommt noch mal sowas. Was ich jetzt zum
noch
Beispiel
so Twitter-Variante
immer mehr sehe, sind so, also jetzt gehen schon wieder viele vom Gravelbike aufs Mountainbike.
Interessant.
Aber das ist dann
viele, die vom Gravel aufs Rennrad gehen.
Ja, also die viel Bikepacking machen und dann da wirklich noch auch irgendwie noch mehr Komfort brauchen. Oder weil sie auch noch in schwereres Terrain vorstoßen wollen mit ihren Bike-Reisen, die gehen jetzt wieder auf die Hardtail-Mountainbikes, beobachte ich so. Deswegen kommen jetzt auch ein paar Hardtail-Mountainbikes, auch von größeren Herstellern, nicht nur von den ganzen Manufakturen, mit mehr Anschraubpunkten, Montagepunkten für Taschen, Flaschen, whatever. Das ist so eine, klar, es ist natürlich, ist Mountainbike-Hardtail, das gibt es schon immer, aber es
eben, ja.
So eine, und da entsteht jetzt gerade nochmal.
Also ich denke schon, dass es von dort nochmal ausapert. Also ich weiß nicht, inwieweit Gravel immer weiter und weiter geht. Ich sehe da schon noch durchaus Potenzial für die nächsten Jahre. Aber ich sehe auch in meinem Umkreis, dass es so ausapert. Also so in Richtung, ich steige jetzt doch auf ein Rennrad. Ja. Das bedeutet ja nicht, dass das Gravel irgendwie im Keller zum Sportfahrrad wird. Mhm. Oder ich gehe in die Mountainbike-Richtung. Also es hat viel, viel angestoßen, aber ich glaube auch einfach, dass die Menschen, die ich auch in meinem Umfeld habe, die sich ein Gravel gekauft haben, weil es muss halt ein Gravel sein und jetzt bin ich da dabei. Also die sind jetzt im Winter nicht mit mir beim Graveln gewesen und das wird schon auch weniger und dann ist es halt der eine Tag oder vielleicht auch diese eine Bikepacking-Tour, die man dann macht im Sommer oder also. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder angefixt ist und zum Bikepacking, also ich schon auch gar nicht, ja, zum Bikepacker vom Herrn wird und seine Extremtouren plant. Aber, weil dieses Reisethema finde ich auch schon sehr spannend. Mhm. Also wir sind jetzt ein urbaner Radpodcast und ich hoffe ja auch immer, dass das so ein bisschen eine Inspiration bietet, wenn wir abschweifen für diejenigen, die da noch keine so starken Berührungspunkte haben. Auch mal zu sagen, wieso nicht mit dem Rad auf Reisen gehen?
Ja.
Ob es fürs Wochenende ist oder einfach auch für länger. Ja.
Und es gibt da ja auch einfach inzwischen sehr viele Bikes, mit denen ich das machen kann, sehr viele E-Bikes. Ne? Also wenn ich ein E-SUV habe, weil ich mir das für meine alltäglichen Fahrten oder mal die Tour am Wochenende geholt habe, da kann man super mitreisen. Du hast es ja schon gemacht. Ne?
Du oder kannst auch es mit den unterschiedlichsten Gefährten machen. Das hatten wir auch schon mit Cargo-Bikes genauso.
Ja. Ja, die Longtails, die ich jetzt am Anfang der Folge erwähnt habe, die ich getestet habe, die sind wie gemacht für Cargo-Bike-Packing, weil sie, weil man damit angenehm lange Strecken fahren kann. Die haben teilweise riesige Akkukapazitäten. Und ja, es gibt jetzt Falträder, die irgendwie durch größere Laufräder irgendwie noch vielseitiger geworden sind. Es gibt Kompakt-E-Bikes, ist auch ein Thema, was ich jetzt demnächst nochmal stärker behandeln werde auf der Seite mit einem Gruppentest, die ja auch sehr vielseitig sind. weil sie inzwischen viel, viel tragen können, also Transportkapazität dazu gekommen ist und auch große Akkus, starke Motoren. Also jedes Rad ist ein Reiserad.
Ja, und vielleicht auch nur so Ausflugsrad. Ja, also wir haben das so im Kopf, dass man mit dem Fahrrad einen Ausflug zum See macht. Jetzt bin ich vor ein paar Tagen auf dem Gravel gesessen und bin geradelt und geradelt und dachte mir, oh, ich bin jetzt kurz vor Freising. Einfach immer an der Isar entlang geschottert. Und in Freising wollte ich schon seit Ewigkeiten ins Diözesanmuseum. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Wie kann man nur ein Ö hinter ein I knallen? Das ist also wirklich unverschämt. Aber dort, also das ist wirklich ein sehr spannendes Museum. James Turrell, der Lichtkünstler, hat da auch gewirkt. Und da wollte ich schon total lange einfach hin und hingucken. Mit dem Rennrad ist so ein bisschen, mit den Schuhen durch die Hallen schlittern. Weiß nicht, ob das, und barfuß im Diözesanmuseum rumlaufen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber mit dem Gravel eine super Idee. Es sind dann 40 Kilometer einfach.
Also hast du es dann spontan gemacht oder hast du es jetzt noch vor?
Nee, habe ich nicht gemacht, weil es ein busy Sonntag war. Ich nicht wusste, ob es überhaupt offen hatte. Und ich zu faul war jetzt zu recherchieren. Und ich bin ja ein sehr azyklischer Mensch. Gerade bei so Räumlichkeiten, die auf einen wirken sollen, wenn da viele Menschen drin sind und ich denke mir, Mensch, ich kann das auch unter der Woche machen, wenn ich es mir einteile, dann mache ich das unter der Woche. Aber nur so diese Idee zu bekommen, ja, also was ist denn eigentlich alles möglich? Ich fahre schon immer einmal im Jahr mindestens nach Augsburg mit dem Rennrad, einfach so auf eine Party, aber ich muss mir da auch noch so ein bisschen Inspiration holen.
Das sind die besten Strecken sowieso von A nach B. Also, ne, und dann irgendwie zurück mit der Bahn oder wie auch immer. Das finde ich, ist immer direkt ein Abenteuer.
Total.
Und hat irgendwie dann noch, ist ein noch größeres Achievement, wenn man damit dann ja irgendwo auch gependelt ist. Natürlich, zu.
Das Achievement Fokus ist vor allem, wenn man mit der Bahn wieder nach Hause kommt, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist jedes Mal ein Drama.
Ja.
Mitternacht irgendwo, wir hätten doch Licht mitnehmen sollen. Also soweit
okay, die Daten. Dann in der nächsten Folge.
Lass mich mal kurz.
In der nächsten Folge hören wir dann den Museumsbericht von Sissi.
Ja, wer weiß, wie der März jetzt noch wird von den Temperaturen. Es geht jetzt gerade wieder ein bisschen bergab, aber dann gleich wieder bergauf. Ja. Aber eine Sache wollte ich noch sagen, die positiv ist, damit du auch was für diesen Monat mitnimmst.
Oh ja, bitte.
Die Lagerbestände scheinen sich auch zu normalisieren. Diese sanfte Zuversicht, von der Burkhard gesprochen hat. Und das ist ja ein sehr gutes Zeichen.
Ja.
40% der Händler rechnen auch mit einem Umsatzplus.
Aha.
30% circa rechnen mit einem ähnlichen Ergebnis. Das ist schon mal für deutsche Verhältnisse, finde ich, extrem positiv. Die Stimmung scheint also zu steigen. Und wie gesagt, also wenn jetzt noch so Rabattaktionen sind, ich glaube, darauf zu spekulieren, da geht es nochmal bergab, das würde ich jetzt nicht mehr machen.
Also wenn 40% mit einem Umsatzplus rechnen?
Nein, also zum Vorjahr.
Okay.
Zu 2024, 2025,
ja, aber 40 ist ja irgendwie noch nicht mal die... Naja, aber das ist ja eh irgendwie, hat sich ja ganz schön verändert, was man so als Mehrheit oder wie bewertet. Also irgendwie,
aber also sagen wir mal, 70% rechnen mit entweder gleichbleibend oder besser. Und das finde ich für deutsche Verhältnisse, ja. Angezogene Handbremse bei jeglicher Aussage, außer was fatalistisch, da geben wir Vollgas. Also wenn der Weltuntergang droht, bitte Handbremse lockern und einfach
ohne Grenze, ohne Obergrenze. Grenze,
Vollgas.
Aha.
Beyond 45 km/h, sage ich dir.
Mhm.
Genau. Okay. Also ist doch dann, finde ich, durchaus versöhnlich.
Ja, ich finde es vor allem gut, dass, wenn die Rabatte demnächst schwinden, man auch wieder gebrauchte Fahrräder gut an den Mann bringen kann. Weil
meldet euch jetzt schon bei Laurenz.
Nee, ich fahre der, aber ich ein Bike müsste ich jetzt, glaube ich, doch mal verkaufen, um mir mein das eben beschriebene Adventure Mountainbike leisten zu können.
Verkaufst in die USA. Da werden die Preise jetzt ansteigen. So. Ja, Chips rüber. Ja. Ja, nachdem der Alarm in Bayern offensichtlich hier ohne Sirenen und so harmlos verlaufen ist, ich möchte es nicht verschreien, der Mann mit der Stielsäge vor meiner Haustür auch verschwunden ist. Auch
nicht. Sehr gut.
Nein, ich spreche nicht von Elon Musk.
Man kann sagen, hat er eine schwarze Kappe auf.
Es wird einfach zurechtgestutzt, was zurechtgestutzt werden kann in Deutschland, also Bäume. Und das war doch ein recht entspannter, ruhiger Trip. Wir hatten es ein bisschen lauter erwartet. Liebe Zuhörenden, wir bedanken uns einmal mehr bei euch. Vielen Dank für eure Ohren, für eure Geduld. Schreibt uns mit Kritik, Themenvorschlägen, was euch auf der Seele brennt.
Lob.
Lob. Was euer Herz zum Hüpfen bringt, positive Überraschungen für Laurenz und ja, nehmt fleißig das Rad und habt eine gute Zeit. Adieu.
Bis zum nächsten Mal.